Liebe Gemeinde, was fällt Ihnen ein, wenn Sie dieses Bild sehen? Flasche leer fällt ihm da ein, ganz genau. Ich kann Ihnen sagen, was mir da noch dazu einfällt. Was erlaube Strunz? Ist er immer verletzt? Spiele wie Flasche leer und so weiter. Es war ein richtiger legendärer Wutausbruch, den der Trapattoni da gehabt hat damals. Man hat es noch ein bisschen vor Augen, gell? Ist 21 Jahre her mittlerweile, also auch schon eine ganze Zeit, aber man weiß noch richtig, eine legendäre Wutrede ist es geworden. Kennen Sie die hier auch? Was fällt Ihnen dazu ein? Die ist nicht ganz so berühmt, aber... Genau, das Weißbier. Rudi Völler 2003, nachdem sie in Island nur 0-0 gespielt haben und es war den Reportern zu wenig oder irgendwie war es nicht gut genug. Und dann sagt er, ich kann diesen Käse nicht mehr hören, was der Delling und was der Netzer da so sagen. Ja, du sitzt hier rum, Waldi, und hast 3 Weißbier getrunken. Ich muss mir immer anhören, es gibt einen Tiefpunkt und noch einen Tiefpunkt vom Tiefpunkt und noch einen Tiefpunkt. Und da hat er sich richtig in Rage geredet, Rudi Völler, damals, als er noch Teamchef war von der Nationalmannschaft. Eine ähnliche Situation war diese hier. Fällt Ihnen dazu auch was ein? Uli Hoeneß 2007, was hat er da gesagt auf dieser Mitgliederversammlung? Ich erinnere Sie, da sagt er unter anderem, für die Stimmung seid ihr doch zuständig. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier verantwortlich gemacht werden, dass in dem neuen Stadion die Stimmung nicht gut ist. Wir sind doch dafür da, dass wir sorgen dafür, dass ihr für 7 € in die Südkurve könnt. Aber für die Stimmung seid ihr doch zuständig. Das kann man doch uns nicht ankreiden, wenn die Stimmung schlecht ist im Stadion. So hat er sich aufgeregt gegenüber seinen eigenen Vereinsmitgliedern, die sich beschwert haben, dass da in der neuen Arena keine richtige Stimmung aufkommt. Den kennen Sie wahrscheinlich wieder. Ist noch nicht so arg lang her. 2014, Weltmeisterschaft in Brasilien. Deutschland hat gerade das Achtelfinale gegen Algerien mit Mühe und Not in der Verlängerung gewonnen. Und was fällt Ihnen dazu ein? Die Eistonne, natürlich, ganz klar. Per Mertesacker sagt, was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie, dass wir hier schön spielen und dann wieder ausscheiden? Glauben Sie eigentlich, dass im Achtelfinale nur noch Karnevalsmannschaften mitspielen? Ich lege mich jetzt erstmal in die Eistonne und dann können wir weiterreden. So ungefähr war's. Er hat sich in Rage geredet, als er da kritisiert worden ist dafür, dass die deutsche Mannschaft weitergekommen ist. Wir verlassen mal den Bereich Fußball. Ja, leider sind nur im Fußball werden die Reden so berühmt. In der Politik nicht ganz so, gell? Die hier kennt, also man kennt jedenfalls die Person. Das ist Frank-Walter Steinmeier, war damals noch Außenminister, hat auch 2014 in Berlin eine Brandrede gehalten. Da ist er ständig unterbrochen worden von einer Gruppe, die da in der Menge stand in Berlin. Und die hat immer gerufen, er sei ein Kriegstreiber und Europa sei schlecht und so weiter. Und dann hat er sich in Rage geredet und hat gesagt, manche hier meinen, es gibt nur noch Gute und Böse in der Welt. Aber die Welt ist nicht so schwarz-weiß. Wenn wir auf die Brüller wie euch da hinten gehört hätten, dann wäre Europa heute tot. Und hat er richtig aggressiv, hat er da geredet in dieser Situation. Also auch Politiker können sich mal in Rage reden und da kann mal ein richtiger Wutausbruch kommen. Den hier kennen Sie wahrscheinlich nicht. Das ist Eduard Graf von Pückler. Der war Gründer und Vorsitzender vom Gnadauer Gemeinschaftsverband gewesen und er hat dann auch die christliche Studentenvereinigung gegründet und war dann auch der Vorsitzende von dieser Studentenvereinigung und dann gab es eine Mitgliederversammlung und da haben die Studenten ihn dafür kritisiert, dass er zu alt sei, dass er versagt hätte, dass man doch endlich mal jemand anderen ranlassen müsste. Ein ganz harscher Protest. Man ist hart mit ihm ins Gericht gegangen. Auch in christlichen Kreisen gibt es das. Und der Herr Pückler hat die ganze Zeit starr auf den Boden geschaut und hat nichts gesagt. Und dann hat man ihn hinterher gefragt, was er denn die ganze Zeit gedacht hat, als er so angegriffen wurde. Und dann hat er gesagt, er hat die ganze Zeit gebetet, Herr Jesus, halt bitte die Nägel fest hier an meinem Tisch, sonst gehe ich gleich hoch. Also er hat quasi gebetet, dass Jesus ihn zurückhält, dass die Wut nicht ausbricht, die sich in ihm aufgestaut hat. So ungefähr war wahrscheinlich auch die Stimmung, in der Paulus gewesen ist. Jetzt sind wir vielleicht so ein bisschen in dieser aggressiven Stimmung. Das hatte Paulus auch erlebt. Er hat in der Ferne immer wieder von den Gemeinden gehört, die ihm am Herzen gelegen sind. Die Gemeinde in Korinth war eine von diesen. Es war eine besondere Gemeinde. Die Gemeinde in Korinth war eine, die hat ausgestrahlt über die Gemeindegrenzen hinaus. Da hat es einen lebendigen Glauben gegeben und wo es einen lebendigen Glaube gibt, da schwappt es manchmal über auf andere. Paulus war schon zweimal dort in der Gemeinde. Er hat sie auch mitgegründet, hat sie von der Ferne immer wieder mit Briefen begleitet. Aber was jetzt in Korinth los ist, das lässt ihm die Hutschnur hochgehen. Was hat er sich nicht alles anhören müssen aus Korinth? Wer hat da nicht alles gemein mitreden zu müssen? Da gab es welche, die haben sich abheben wollen. Die haben gemeint, sie haben mehr vom Heiligen Geist als andere, weil sie besondere Begabungen gehabt haben. Da haben sie gedacht, sie hätten jetzt einen exklusiven Zugang zu Gott und haben dann gesagt, dass die anderen gar nicht richtig glauben. Dann gab es welche, die haben seine Autorität in Frage gestellt. Die haben ganz öffentlich gegen Paulus Stimmung gemacht. Die haben gesagt, dass er ja gar kein richtiger Apostel sei. Das ist erst heimlich losgegangen, aber dann ging es ganz offen so weiter, dass die Autorität von Paulus in Frage gestellt worden ist von einigen in der Gemeinde. Und jetzt reicht's ihm, diesem Paulus. Irgendwann muss auch mal Schluss sein, jetzt redet er Klartext. Der komplette zweite Korintherbrief ist eine große Brandrede, kann man sagen. Eine Verteidigungsrede, warum das wahr ist, was er gepredigt hat. Da ist ein ganz scharfer Ton drin in diesem Brief. Da kämpft Paulus um seine Gemeinde. Er argumentiert, er wettert gegen die Irrlehrer, die immer wieder provozieren und die Gemeinde so zu zerreißen drohen. Man könnte es mit Trapattoni sagen, was erlaube diese falsche Apostel in dieser Gemeinde in Korinth? Ich gebe euch mal, dass man die Stimmung vom zweiten Korintherbrief ein bisschen mitkriegt. Das ist noch nicht unser Predigtext, aber ich gebe euch mal einen kleinen Eindruck, ein paar Stellen vom zweiten Korintherbrief einfach aneinander und es ist mindestens so leidenschaftlich, wie es der Trapattoni damals war. Da schreibt der Paulus unter anderem, ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben, was euch die Leute erzählen, selbst wenn sie einen anderen Jesus verkünden als den, den wir verkünden. Oder einen anderen Geist als den, den ihr empfangen habt. Oder eine andere Botschaft als die, die ihr geglaubt habt. Ich fühle mich diesen Überaposteln jedoch nicht im geringsten unterlegen. Ich bin vielleicht kein begnadigter Redner, aber ich weiß, wovon ich rede. Ich befürchte, dass mir ganz und gar nicht gefallen wird, was ich beim nächsten Besuch vorfinden werde. Und dann wird euch nicht gefallen, was ich daraufhin tue. Ich befürchte, ich werde Streit, Eifersucht, Unbeherrschtheit, Selbstsucht, Verleumdung, Tratsch, Überheblichkeit und Unordnung vorfinden. Ja, ich habe das ungute Gefühl, dass Gott mich euretwegen erneut beschämen wird, wenn ich komme. Und es wird mich traurig machen, dass viele von euch, die gesündigt haben, nicht von ihrer Unreinheit, ihrer Unzucht und ihren Begierden abgelassen haben. Ich habe denjenigen, die gesündigt haben, schon bei meinem zweiten Besuch gewarnt. Hiermit warne ich sie und alle anderen noch einmal, wie ich es damals schon tat. Beim nächsten Mal werde ich sie nicht schonen. Alles Worte von Paulus. Paulus ist auf 180, merkt ihr das? Das kann man richtig spüren in den Worten. Und das ist jetzt die Stimmung, in der der zweite Korintherbrief eigentlich fast durchgängig geschrieben ist. Zwischendurch hört man dann immer wieder, dass der Paulus aber auch bemüht ist, Fassung zu bewahren. So wie bei dem Gebet, Jesus, halt die Nägel fest, dass ich jetzt nicht ganz oben rausgehe. Ich empfehle euch mal, vielleicht lest ihr mal das Kapitel 10 und 11 von diesem Brief, das ist herrlich, weil da kann man immer sehen, wie er eigentlich innerlich kocht, aber wie er gleichzeitig versucht, die Fassung zu bewahren, eben nicht überzukochen, sich selber zu beruhigen, weil er seine Gemeinde ja liebt und weil er sie eigentlich gewinnen will. Und dann kommt nach 13 Kapiteln Brandrede, kommt der Paulus zum Schluss. Wie beendet man eigentlich so eine Brandrede? Also wenn man jetzt so einen emotionalen Ausbruch gehabt hat, kann man das ja dramatisch inszenieren, auch am Schluss noch. Man kann zum Beispiel empört rausrennen, die Tür zuknallen, vielleicht auf dem Weg noch einen deftigen Satz zum Schluss hinterherrufen. Das wirkt. Das wirkt dann ungefähr so, wie wenn man eine Ohrfeige kriegt, die am Schluss nochmal richtig sitzt. So könnte man es machen. Oder manche, die solche Brandreden schon gehalten haben, stehen einfach auf, gehen ganz still raus, lassen die Reporter blöd dastehen. Wortlos sein, das würde auch eine Wirkung haben, so wie eine Stille nach dem Sturm. Oder man macht es eben wie Trapattoni, man packt seine Zettel zusammen und sagt, ich habe fertig. Das ist dann vielleicht ungewollt die humorvolle Variante, so eine Rede zu beenden. Und da merkt man schon, das nimmt dann schon gleich einiges wieder an Frust raus, weil die Leute, die dann da sitzen, eigentlich mehr lächeln, als schockiert zu sein. Aber damit wird man halt zur Legende. Wie macht es eigentlich Paulus? Paulus unterscheidet sich von den Trapattonis und den Völlers und den Steinmeiers. Und das ist jetzt unser Predigtext. Die letzten drei Verse vom zweiten Korintherbrief, das Ende von dieser Brandrede. Und ihr werdet merken, da schlägt einen anderen Ton an. Liebe Freunde, ich schließe meinen Brief mit diesen letzten Worten. Freut euch. Lasst euch ermahnen und ändert euch. Ermutigt einander. Haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem Friedenskuss. Alle Gläubigen hier senden euch ihre Grüße. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ende des 2. Korintherbriefes. Paulus setzt am Ende nicht auf den großen Knalleffekt, sondern er gibt der Gemeinde in Korinth nochmal eine Reihe konstruktiver Aufforderungen mit. Es ist nicht so, dass Paulus die Korinther nach dem Vorlesen von dem Brief in der Gemeindeversammlung hinterlässt, wie ein Schlachtfeld, das so ein Sturm zum Beispiel hinterlässt, vor dem sie erstmal ratlos stehen und wo sie erstmal vielleicht schockiert sind. Nein, Paulus will am Schluss die Gemeinde aufrichten. Er ist eben doch mehr Gemeindebaumeister. Er will die Gemeinde mit konkreten Handlungsanweisungen aus der Versammlung entlassen, in der sie den Brief vorgelesen bekommen. Und ich finde, diese Hinweise, die er hier gibt, die sind wertvoll, auch für uns heute, für unsere Gemeinde oder auch für jeden persönlich, der Teil von der Gemeinde ist. Und deshalb schauen wir die jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Und vielleicht notieren Sie sich einen von diesen 5 Punkten, die Paulus da aufzählt. Vielleicht hören Sie mal zu mit dem Gedanken, was ist einer von diesen 5 Punkten, bei dem Sie den Eindruck haben, das könnte heute ein Hinweis für mich sein. Das ist vielleicht was mich auch anspricht. Freut euch, sagte Paulus als erstes. Das kommt völlig unerwartet nach 13 Kapiteln Verteidigung und Angriff und Brandredemodus. Freut euch aneinander und ärgert euch nicht übereinander. Es ist damals in Korinth, genau wie heute, so leicht, sich über etwas zu ärgern, etwas doof oder falsch zu finden, was ein anderer anders macht. Es ist so leicht zu meinen, den anderen muss man den Glauben erst richtig beibringen zum Beispiel. Oder Forderungen zu stellen, was andere tun sollen. Man hat manchmal den Eindruck, wir leben heute in einer Zeit, in der es beinahe schon normal geworden, es gehört beinahe schon zum guten Ton, dass man sich empört oder dass man Forderungen stellt. Da macht einer ein YouTube-Video und empört sich 55 Minuten lang über die Regierungspartei. Da gehen Leute massenweise auf die Straße und machen ihrem Ärger Luft. Man hat fast den Eindruck, heute macht jeder ein bisschen auf Trapattoni. Aber mit welchem Recht eigentlich? Also es mag sein, dass es manchmal gut ist, wenn man seine Meinung los wird. Es ist auch manchmal richtig, öffentlich zu sagen, wenn was nicht gut läuft. Aber es kann passieren, dass wir dabei vergessen, uns am anderen noch freuen zu können. Können wir das noch? Oder können wir uns nur noch ärgern irgendwann? Ich habe so ein bisschen den Eindruck manchmal, da geht gerade was verloren in unserem Land. Die Freude aneinander. Und wenn die verloren geht, dann verlieren wir was ganz Wichtiges. Vielleicht ist das ja ein Punkt, in dem wir als christliche Gemeinde einen Unterschied machen können in unserer Gesellschaft. Wir müssen als Gemeinde nicht in allem einig sein. Wir müssen schon gar nicht gleich denken oder glauben. Wir müssen auch nicht mit allem einig sein, was in der Welt passiert. Aber wir können das sehen und einander trotzdem auch sagen, woran wir uns freuen. Vielleicht ist manchmal gerade auch das, was ein anderer anders macht oder kann, ein Grund zur Freude. Die Freude nicht verlieren, das kann ein wichtiger Auftrag sein, auch für uns heute. Wir können uns auch miteinander freuen, der Freude Ausdruck zu geben. Das ist doch durch die Zeiten schon immer ein Markenzeichen von christlicher Gemeinschaft gewesen, dass man miteinander feiert, dass man sich miteinander freut. Ist doch viel schöner, wenn Christen mit einem freudigen Gesicht anstecken, als mit einem grimmigen oder skeptischen Gesicht. Die Freude. Verlernt die Freude nicht, sagt Paulus. Und dann sagt er, lasst euch ermahnen und kehrt um. Das ist auch ein Hinweis, der aktuell ist wie nie. Sind wir überhaupt bereit, dass wir uns korrigieren lassen? Oder betonieren wir uns heute unsere Meinungen so fest, dass wir hoffen, dass sie dann unumstößlich werden, dass uns dann keiner umwerfen kann? Können wir das überhaupt noch, auch als Christen, dass wir uns immer wieder fragen, dass wir uns auch ermahnen lassen oder dass wir, um es mit anderen Worten zu sagen, Buße tun? Das ist nämlich umkehren, Buße tun. Zum Christsein gehört es dazu, ganz automatisch und immer. Christsein war noch nie so wie das kleine Einmaleins. Wenn man es einmal gelernt hat, dann hat man es für immer drauf. So war Christsein noch nie. Christsein ist viel mehr wie Grammatik lernen bei einer Sprache. Da muss man immer wieder fragen, was ist denn jetzt die passende Form gerade? Und was ist die Grundform eigentlich? Da muss man auch immer wieder danach fragen. Christlicher Glaube lässt sich in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Lebensphasen auf ganz unterschiedliche Weise leben. War ja schon damals so. In Korinth hat man den Glauben anders gelebt als in Ephesus oder in Philippi oder in Rom. Wir sollen Glaube hier und heute leben. Wir dürfen im Glauben auch neue Wege gehen, kreativ sein, wie der Glaube ins Heute passt. Und deshalb ist es aber umso wichtiger, sich immer wieder auch ermahnen zu lassen, sich immer wieder auch zu fragen, passt es noch zu dem, was uns Jesus Christus in seinem Wort gezeigt hat? Das ist dann der Gradmesser. Wir sollten uns vom Wort Gottes ermahnen lassen und umkehren, wo wir auf Abwege geraten sind. Dass man auf Abwege gerät, ist noch gar nicht das Dramatische. Schlimm wird es dann, wenn man sich nicht mehr zurückführen lässt, wenn man sich nicht mehr umkehren lässt. Tun wir das noch? Ich finde es auffallend an der Stelle, dass Paulus nicht sagt, ermahnt einander, gegenseitig. Hätte er ja auch sagen können, aber er sagt an dieser Stelle, lasst euch ermahnen. Das ist was Passives, nichts, was man aktiv mit anderen machen soll. Das Wort Gottes ist das, was uns ermahnt. Nicht jeder nach seiner eigenen Meinung den anderen. Beim Ermahntwerden sind wir rein passiv. Das ist anders bei seinem nächsten Hinweis. Ermutigt einander. Das finde ich auch ein sehr interessanter Hinweis. Kann man sich ja auch mal fragen, wo und wann habe ich eigentlich zuletzt jemanden ermutigt? Vielleicht macht man es auch manchmal so ein bisschen fast unterbewusst. Eine Ermutigung kann ja ganz klein beginnen, mit einem Lob zum Beispiel, indem man sagt, das kannst du echt gut. Das ist aber noch keine Ermutigung. Eine Ermutigung bleibt nicht dabei stehen, sondern eine Ermutigung sagt dann beispielsweise, mach so weiter. Oder wäre nicht dies und jenes was für dich. Zum Beispiel kandidieren für den Kirchengemeinderat, ist nur so als Beispiel. Das ist eine Ermutigung. Oder was auch noch wichtig ist bei der Ermutigung, finde ich das, eine Ermutigung darf dabei aber nie zur Forderung werden. Auf der Seite kann man nämlich auch vom Pferd fallen. Wenn das, was als Ermutigung gedacht war, als Forderung beim anderen ankommt, dann ist es keine Ermutigung mehr. Weil dann tut er ja nur noch das, was von ihm gefordert wird, was von ihm verlangt wird. Es ist ein Unterschied, ob man ermutigt wird oder ob man eine Forderung stellt. Ermutigungen drängen nicht und zwingen schon gleich zweimal nicht. Ermutigungen blicken nach vorn, indem sie im anderen was Positives sehen, das auch benennen, ihm Hinweise geben vielleicht, wo es auch hingehen könnte, aber gleichzeitig die Freiheit lassen, ob er es tut. Vielleicht überlegen Sie mal, wen Sie heute noch ermutigen können. Das wäre doch mal ein spannender Gedanke. Da gibt es Möglichkeiten, ganz sicher. Und vielleicht überlegen Sie auch, wie Sie das am besten machen, ermutigen. Also das wäre, wenn Sie sich Punkt 3 festhalten, wäre das Ermutigen was für Sie. Das vierte, was Paulus sagt, ist, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Der Zusammenhalt ist wichtig in einer Gemeinde, gerade besonders dann, wenn es innerhalb von einer Gemeinde oder Kirche Strömungen gibt, die Glaubende auseinanderziehen. Dann ist Zusammenhalt ganz besonders wichtig. Das kann für uns heute bedeuten, dass wir im Zweifelsfall vielleicht mehr auf das Gemeinsame sehen, als auf das, was uns trennt, auch wenn es auf Kosten von Klarheit geht. Es gibt ja Dinge, die uns trennen, auch unter Christen oder unter verschiedenen Kirchen. Und es darf auch so sein, solange wir den gemeinsamen Glaubenskern, das, was uns verbindet, nicht aus dem Blick verlieren, ist das gar nicht schlimm. Wenn wir das gemeinsam im Blick haben, dann können wir in vielem auch unterschiedlicher Meinung sein. Wir sind als Evangelische nun mal in einer Kirche, in der es nicht von oben, von einer Zentrale festgelegt wird, was geglaubt wird und wie geglaubt wird. Und in so einer Kirche geht es gar nicht anders, als dass man unterschiedlicher Meinung ist. Das ist zwangsläufig so. Wenn die persönliche Gottesbeziehung von jedem Einzelnen eine große und gewichtige Rolle spielt, dann ist es so, dass es automatisch dazu kommt, dass unterschiedliche Glaubensweisen dabei rauskommen. Wir sind unterschiedliche Menschen, wir haben unterschiedliche Lebensgeschichten, unterschiedliche Prägungen, sind in unterschiedlichen Situationen. Das kann gar nicht anders sein. Und trotzdem ist Zusammenhalt und Friede möglich, dort, wo man das nicht verliert, wo man die Unterschiede nicht zu groß werden lässt. Dort, wo man sich noch in die Augen schauen kann, wo man miteinander reden kann. Wo es nämlich nicht mehr geht, da ist was falsch gelaufen. Dort, wo man Zusammenhalt und Friede garantiert hat, da hat man eine Basis, auf der kann man dann wunderbar diskutieren, kann man auch unterschiedlich sein, unterschiedlich glauben, Unterschiede austauschen, ohne Angst zu haben, dass man auseinanderdividiert. Vielleicht sagt Paulus an der Stelle auch, grüßt einander mit dem Friedenskuss. Alle Gläubigen hier senden euch ihre Grüße. Das gehört da dazu, glaube ich, zu diesem Zusammenhalt. Der Bruderkuss, das war damals ein Zeichen der Verbundenheit, der Geschwisterschaft unter Christen. Also wenn man in Gemeindeversammlungen zusammengekommen ist oder auch wenn andere Christen aus anderen Gemeinden zu Besuch gekommen sind, hat man mit dem Bruderkuss gezeigt, dass man zusammengehört. Deshalb hier auch der Gruß der Gläubigen aus Mazedonien, von wo aus der Paulus den Brief schreibt. Wir gehören zusammen, das sagt der Paulus da, durch diesen Gruß und auch durch den Bruderkuss wird es gezeigt. Ist bei uns ein bisschen aus der Mode geraten, gell, der Bruderkuss. Wir sagen eher Küssen verboten bei uns. Aber auch schon so ein geschwisterlicher Handschlag ist was wert oder eine brüderliche Umarmung, die zeigen uns im Grunde das Gleiche, dass da eine Nähe da ist, die Vertrauen zeigt. Und wenn das geht, wenn man dem anderen die Hand geben kann, dann hat man Zusammenhalt und Friede so, dass einen die Unterschiede nicht trennen. Und wenn man das sich jetzt mal vorstellt, dass Christen weltweit zusammenhalten und Friede untereinander halten, dann wäre schon so viel gewonnen, dann würde die Welt geprägt werden von diesem Christentum, bin ich ganz sicher. Das waren 4 Punkte, die der Paulus den Korinthern und uns mitgibt. Und zuletzt, nach diesen praktischen Anweisungen, macht er noch was Besonderes. Nach all dem, wo er jetzt nochmal praktische Hinweise gegeben hat, wird er nämlich nochmal theologisch. Jetzt bringt er den dreieinigen Gott nochmal mit ins Spiel. Es ist nämlich nicht so, dass diese Anweisungen wie Gebote sind für lebendige Gemeinden oder Aufgaben, die der Christ hinbekommt, der sich nur genug anstrengt. Beim Bemühen für ein gutes Miteinander in der Gemeinde ist das Theologische vielleicht das Wichtigste. Der Blick auf Gott, denn er legt den Grund für seine Gemeinde. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Diese 3 Dinge sind wichtig. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus erinnert uns, dass wir alle als Christen aus der Vergebung heraus unsere Gemeinschaft gestalten. Dass wir von Christus auch getragen werden, wenn wir mal scheitern. Es wird die vollkommene Gemeinde in dieser Welt nicht geben. Und das ist auch gut so. Denn nur als unvollkommene Gemeinde erfahren wir, dass die Gnade Jesu die Grundlage für Gemeinde ist und nicht unser Perfektionismus. Deshalb ist diese Gnade so wichtig. Die Liebe Gottes, die ist das, was wir weitergeben dürfen. Es ist die Liebe Gottes. Es muss gar nicht mal unsere eigene Liebe sein, die wir weitergeben. Man kann sich Liebe ja nicht befehlen und man kann auch nicht mit allen anderen in der Gemeinde oder im Umfeld, man kann die nicht aus sich heraus lieben, weil man es sich vornimmt. Aber man kann jedem anderen die Liebe weitergeben, die Gott diesem schenkt. Das kann man. Die Liebe Gottes weitergeben. Und schließlich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Denn er ist es, der Heilige Geist, der wirkt, dass Menschen im Namen des dreieinigen Gottes zusammenkommen. Da kommen ja Leute zusammen, die haben sonst wenig bis gar nichts gemeinsam. Außer den Glauben an den dreieinigen Gott. Und das macht sie aber zur Gemeinde. Der Glaube an Vater, Sohn und Heiligen Geist, mehr braucht es eigentlich als Verbindung nicht. Das ist der Grund für diese Gemeinde. Die Gnade, die Jesus uns zuspricht, die Liebe, die der Vater uns schenkt, die Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird, das ist das, was Gemeinde ausmacht. Und so endet der Brandbrief des Paulus an die Korinther. Man hat fast den Eindruck, Paulus ist am Ende schon um einiges ruhiger geworden. Der Puls ist wieder ein bisschen runtergegangen. Es ist schon wieder ein bisschen friedvollerer Ton. Am Ende von diesem Brief steht eben nicht Paulus und auch nicht seine Kritiker. Es ist nicht er, nicht seine Gemeinde und auch nicht deren Gemeinde. Es ist die Gemeinde des dreieinigen Gottes. Dort, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist Liebe, Gnade und Gemeinschaft schenkt. Dort, wo das die Grundlage ist, dort folgen die anderen 4 Dinge, die er vorher gesagt hat, fast schon automatisch. Freude aneinander, ermahnen lassen und Umkehr, Ermutigung, Zusammenhalt und Friede. Vielleicht ist eins von den 4 Dingen, was, wo Sie sagen, jawohl, das ist vielleicht was, wo ich mir vornehmen sollte für die nächste Woche oder wo ich vielleicht mir als kleine Aufgabe mitnehme, daran zu arbeiten. Dann sage ich an der Stelle Amen. Oder vielleicht sage ich heute besser, ich habe fertig.